ARD. Talk mit Tees.
Ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht als glatte schwarze Haare. Ich habe sogar mit dem Edding damals meine Haare angemalt und habe dann Ärger bekommen von meiner Mutter.
Siehst du, und heute gucken die Menschen und denken, wie, deine Haare könnten eigentlich einen eigenen Instagram-Account haben. Weißt du, also so besonders sind die eigentlich.
Ja. Warum hält mich das davon ab, zu machen, was ich wirklich gerne machen möchte und was ich liebe? Und ich wurde letztes Jahr 40 und dachte, ich bin einfach zu alt, um schüchtern zu sein. Mein Flieger geht später. Ich muss den jetzt ansprechen. Und dann bin ich rübergegangen und er war da irgendwie in so einem Interview. Und ich weiß auch nicht, ich war ganz frech und bin dahin und habe gesagt, ich würde gerne einmal Hallo sagen, weil ich ein riesengroßer Fan bin. Aber es gab auch nochmal eine Regisseurin, die zu mir kam und meinte, dich habe ich besetzt, weil ich brauchte noch einen Farbklecks.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und in dieser Folge zu Gast die Schauspielerin Marleen Lohse, die schon mit 12 ihre erste Rolle hatte in der Serie Die Kinder vom Alstertal. Ihr kennt sie aus den Kinofilmen Die Schule der magischen Tiere oder auch aus Cleo. Und sie ist regelmäßig zu sehen in der ARD-Serie Nord bei Nordwest. Da spielt sie die ermittelnde Tierärztin Jule Christiansen. Aufgewachsen ist sie in der Nähe von Hamburg auf dem Dorf und ist mit 19 Jahren um die halbe Welt gereist. Ganz prägnant sind die roten, lockigen Haare, die sie zurückgebunden hatte, als wir uns in Berlin getroffen haben. So konnte ich aber ihre Ohrläppchen besser sehen, die auch eine Rolle spielen werden im Talk gleich. Wir sprechen über das Muttersein, sind ein bisschen albern mit Pseudoschwedisch, sprechen darüber, wie leicht es ihr fällt, ökologisch zu leben. Denn darum geht es auch in dem wirklich wunderbaren österreichischen Film Eigentlich sollten wir. Und wir klären die Frage, haben Tierärztinnen eigentlich auch Schweigepflicht? Und sie macht ein Leben lang schon Musik, jetzt aber traut sie sich was. Ein ganzes Album. Was bisher ihr Problem war, das hört ihr gleich. Eine ganz sympathische, schöne Stunde mit Marleen Lohse.
Ein Podcast von SWR 3.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Da sind wir wieder zusammen. Mhm. Du warst ja im Fernsehen schon wieder zu sehen.
Ja, stimmt.
Ja, wir kennen dich ansonsten natürlich aus Filmen wie Die Schule der magischen Tiere. Cleo war ein Film vor ein paar Jahren. Ja, und Nord bei Nordwest natürlich, nicht zu vergessen. So, dann herzlich willkommen hier.
Dankeschön.
Berlinerin.
Ja.
Bist du mit dem Fahrrad gekommen? Nee, zu Fuß.
Nee, ich bin tatsächlich mit dem Auto da, weil ich vorher noch woanders war.
Du bist mit dem Auto da?
Ja, ich weiß.
In Berlin? Ja, ich meine jetzt gar nicht aus ökologischen Gründen. Also
ja,
das
da
ist jetzt kein Zeigefinger.
Gut an.
Nur, dass man sich so traut, mitten in Berlin einfach so mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ach, ich bin es ein bisschen gewohnt. Genau, und ich hatte noch einen Termin am anderen Ende der Stadt und da hat sich das heute angeboten in diesem Stressen.
Ja, du bist das gewohnt halt vom Land, ne? In Schleswig-Holstein.
Ja, das stimmt.
So.
Ja. Obwohl, da bin ich viel Fahrrad gefahren, muss ich sagen, ja.
Das schon. Ja, und in Berlin kann man auch so geil Fahrrad fahren, doch eigentlich, oder nicht?
Ja, total. Also. Absolut. Ja, ich habe immer so, ich habe eine kleine Datsche draußen, die ist ungefähr so eine halbe Stunde von hier und da transportiere ich dann immer viele Sachen hin und her, deswegen ist ein Auto manchmal ganz praktisch. Aber ansonsten bin ich natürlich sehr fürs Fahrrad.
Und für alle Kritiker, du lebst eigentlich überwiegend in dieser Datsche.
Ja, auf dem Fahrrad eigentlich.
Ja. Fühlst du dich nach all diesen Jahren, denn für mich bist du ja auch noch so eine Norddeutsche,
Ja. Fühlst
du dich als Berlinerin, also so richtig als Berlinerin mittlerweile?
Ein Teil von mir schon und ein anderer Teil, glaube ich, scheut sich ein bisschen Berlinerin zu sagen, weil das ist man wirklich von meinem Gefühl her, wenn man hier groß geworden ist, wenn man hier geboren ist. Und Berlin hat sich auch so rasant verändert und für mich ist es absolut meine Wahlheimat. Und dadurch, dass ich aber ja auch im Norden ganz viel verortet bin, durch meine Familie, die da noch wohnt, die Familie meines Mannes auch. Und ich arbeite hauptsächlich im Norden durch Nord bei Nordwest und die Reihe, die ich da habe. Und genau, dadurch bleibt die Verbindung zum Norden sehr bestehen. Und ich muss sagen, dass sobald ich gen Norden fahre, auch mein Puls ein bisschen runtergeht, alles ein bisschen runterfährt. Ich bin gestern von der Ostsee gekommen, da haben wir ein paar Tage mit der Familie verbracht und man hat dann einfach irgendwie so noch so eine ganz andere Ruhe. Ich liebe es aber, nach Berlin zu kommen und zu spüren, diesen Puls der Hauptstadt wieder in sich zu spüren. Also ich mag, dass ich beide Welten habe.
Es war ganz lustig, als ich gestern noch ein bisschen über dich so gelesen habe und dann stand da bei Wikipedia dieser Satz, Sie ist seit 2021 ist sie verheiratet. Das Paar lebt in einer Altbauwohnung in Berlin. Und ich musste so lachen und denke nur, okay, wo ist da die Relevanz?
Ich finde das so witzig.
Warum schreibt man das? Sie lebt in einer Altbauwohnung in Berlin.
Ich weiß nicht genau, wie das mit Wikipedia funktioniert und wer da die Einträge macht. Ich glaube, da muss ich mal irgendwie nachsteuern. Ich habe damit nichts zu tun.
Ich weiß.
Und man kann da irgendwie auch nicht so richtig Einfluss nehmen. Ich habe nur irgendwann mal einen Podcast gemacht, der hieß irgendwie, da ging es um Inneneinrichtungen und dieser Satz kommt aus diesem Podcast, glaube ich, der irgendwo zitiert wurde.
Verstehe.
Man zieht dann immer so Informationen. Ich bin total bei dir. Ich musste auch letztens so lachen. Ich habe es das erste Mal gesehen und zeigte es meinem Mann und meinte, guck mal, wir leben in einer Altbauwohnung in Berlin.
Aber das stimmt immerhin.
Das war ja.
Okay, gut.
Richtig, ja.
Immerhin das, ne?
Ja, ich muss auch sagen, es scheint ein wichtiger Fakt zu meiner Person zu sein, ja. Also ich bin sehr verwachsen mit Berlin und dem Stuck und dem Altbau und dem knarzenden Dielen.
Ja, ich glaube, alle Berliner wohnen in einer Altbauwohnung. Ich meine, nur das ist richtig Berlin.
Ja.
Also es muss schon auch Altbauwohnung sein. Wahrscheinlich wird man gedisst oder wenn man in so einem Neubaugebiet wohnt.
Ja, obwohl, es hat natürlich auch seine Vorzüge. So, wenn es nicht kalt reinzieht und einfach die Wand mal gerade ist und man etwas in die Wand rauen kann und nicht sofort Stroh oder Stein oder was einem entgegenkommt. Ja, hat schon auch Vorzüge.
Hast du gesagt Stroh oder Strom?
Stroh.
Ach Stroh. Ich dachte, und gleich wie ein Strom entgegenkommt. Weißt du, schlecht verputzte Leitungen oder so.
Nee.
Auch das ist Berlin, ne?
Das ist Berlin. Na, mir ist aufgefallen, dass die Wände und also jetzt hatten wir letztens irgendwie dadurch, dass jetzt ein bisschen Kinderspielzeug bei uns rumfliegt, dass nichts gerade ist. Dass wenn man einen Ball hat, dass der einem immer entgegenrollt. Das ist ein bisschen abschüssig alles. Ja.
Das ist sehr lustig. Nicht nur Berlin hat sich verändert, auch dein Leben hat sich in den letzten 2,5 Jahren verändert. Du hast es gerade angedeutet, da ist Kinderspielzeug.
Ja.
Du bist ja nur eine relativ junge Mutter.
Mhm.
Wenn du nur in einem Satz das zusammenfasst, wie hat sich dein Leben seitdem verändert?
Um 180 Grad. Es ist alles anders, es ist alles neu. Man kann es gar nicht, ein Satz ist wirklich eine Herausforderung. Ich hätte nicht gedacht, dass der Einschnitt so massiv ist. Und das ist, ja, ich konnte es mir vorher einfach nicht vorstellen.
Obwohl man ja Freunde hat, ne? Die das alles durchmachen. Da könnte man sich das ja schon abgucken, wie anstrengend das wird und wie wenig Zeit man plötzlich hat für Dinge.
Also ich muss, glaube ich, all meinen Freunden, die vor mir Kinder bekommen haben, nochmal sagen, jetzt verstehe ich, was ihr meint mit, wir haben wirklich keine Zeit. Und wir kommen leider etwas später, weil wir streiten noch, ob es Gummistiefel, Hausschuhe oder Socken oder Barfuß nach draußen geht. Und das verstehe ich jetzt erst. Ich glaube, das ist mit einigen Sachen ja so. Man muss erst einmal reintauchen und das durchleben, um es wirklich zu erfassen und zu begreifen.
War Schlaf jemals ein Problem?
Mm.
In der Zeit auch das
immer
auch.
Noch,
okay.
Ja.
Immer noch? Okay, ich habe da ein Buch.
Ah ja, das können
das
wir
Buch,
austauschen.
Jedes Kind muss schlafen lernen.
Ja.
Oder hast du dich geweigert, das zu machen? Das ist ja so ein Buch, das war früher ganz groß. Mittlerweile sehen viele das kritisch, weil sie glauben, dein Kind trägt psychologische Schäden davon. Wir haben das damals ausprobiert und es hat nach einem Abend geklappt.
Oh, okay.
Nach einem Abend. Also das heißt, du verlängerst ein bisschen. Also du legst das Kind ins Bett und dann weint das Kind, dann kommst du nach 20 Sekunden schon und dann wird es immer länger. Dann gehst du raus und dann wird es 30 Sekunden, dann gehst du raus eine Minute, zwei Minuten und ich glaube nach 15 Minuten schlief das Kind fortan für immer. Weil wir das gemacht haben. Und andere sagen, dein Kind kriegt einen psychologischen Schaden.
Ja, ach, ich weiß es. Schreien lassen, ja, also ich...
Man kommt ja wieder. Also es ist ja so, man kommt ja wieder.
Das Kind lernt
ja.
Nachher mal aus.
Also ja. Man kommt ja wieder. Man ist ja nicht weg.
Ja.
Das lernt das Kind dann ja auch. Okay. Oh, nach 2,5 Jahren. Okay, gut. Aber was soll's. Man ist ja zu zweit und das ist ja auch ganz gut. Riecht denn sein Haar wenigstens immer noch nach frischem Popcorn?
Nicht mehr ganz so frisch. Es kommt drauf an, wie lange die letzte Badewanne zurückliegt. Nein, das war schon tatsächlich eher, wo hast du denn die Informationen
weißt, das,
her?
Das hast du
selber,
gepostet
ne?
mal. Das hast du bei Instagram mal gepostet. Und dann fand ich den Vergleich auch ganz schön.
Ja, da
und wusste aber auch, was du meinst.
Bei den Hebammen bedankt, glaube ich. Naja, das war, genau. Das hat es irgendwie ganz gut für mich beschrieben. Das ist auch vielleicht alles noch ein bisschen hormongetränkt in dem Fall.
Wenn du drehst zwischendurch, Wie oft hast du das Gefühl, du verpasst etwas? Die Entwicklungsschritte sind ja dann doch manchmal sehr schnell.
Ja, das stimmt. Bei uns ist es so, dass wir das sehr gleichberechtigt aufteilen. Und am Anfang war es so, dass mein Mann hauptsächlich Elternzeit genommen hat, weil ich sehr früh wieder angefangen habe zu drehen. Und da waren es schon Momente, wo die Sehnsucht halt ganz groß wird. Aber es sind dann nie, also ich war nie einen ganzen Tag weg, einmal über Nacht vielleicht. Aber jetzt habe ich sehr viel gedreht. Ich habe gerade ein Projekt in Köln gemacht, eine Netflix-Serie, die dieses Jahr auch noch kommt. Okay. Und dann hatte ich sehr viele Drehtage und Köln ist nicht ganz um die Ecke. Und das Hotel, das ist für ihn auch nicht so schön. Und dann haben wir uns wirklich mal so 10 Tage am Stück nicht gesehen. Da reißt es so ein bisschen am Herzen, vor allem in den Abendstunden, dass man sich denkt, oh Mann, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn hier?
Ja, vor allem auch mit dieser halt.
Text lernen, genau, aber mit dieser verfügbaren Zeit, obwohl so viel ist es ja auch nicht. Nee, es ist ja auch immer was los, das stimmt. Aber trotzdem, es gibt ja diese Momente kurz vorm Einschlafen und dann merkt man schon, dass da dass eine große Sehnsucht da ist. Aber sobald man sich sieht, ja, tankt man wieder voll auf. Und ja, ich bin dann immer wieder erstaunt, wie viele neue Worte dazu gekommen sind.
Oh, ja, oh
über
Gott.
Die Zeit. Das ist sehr, sehr amüsant. Das ist sehr lustig.
Hat er erst Mama oder Papa gesagt?
Bagger, glaube ich.
So ein Mittelding?
Nee, ich glaube, es war schon eher, glaube ich, Richtung Mama. Aber das hat sich dann nochmal geändert. Dann war es Papa. Dann, also kann man gar nicht so genau sagen.
Ja, also geht, wo er jetzt 2,5 ist, da geht es ja noch. Aber ich glaube, so gerade während des ersten Jahres oder des ersten halben Jahres, da ist es ja wirklich einfach kaum auszuhalten, getrennt zu sein als Mutter vom Kind. Ne?
Ja, stimmt.
Aber du hast ganz viel im Norden gedreht, ja. In Hamburg zum Beispiel.
Es war auch ein schönes Gefühl. Ja. Also schnell wieder zu arbeiten hat mir auch Kraft gegeben. So, also klar. weil die Zeit mit dem Baby war schön und heilig, aber es war dann auch, ja, es hat mir gut getan, aufzutanken bei der Arbeit. Ich arbeite ja unglaublich gerne. Ich liebe meinen Job so sehr, dass mir das auch Energie bringt.
Wenn du im Norden drehst, in Hamburg zum Beispiel, also viel ist ja in Hamburg gewesen auch, wo schläfst du? Denn man kann in 1/3 Stunden ja auch schon wieder nach Berlin, wobei das sehr stressig ist.
Na, das geht sich meistens mit den Drehzeiten nicht aus, weil wir auch nicht in Hamburg in der Stadt drehen, sondern meistens im alten Land. Und das ist ja auch nochmal eine Anfahrtzeit von einer 3/4 Stunde, 1/2 Stunde. Und da schlafe ich dann immer im Hotel oder mal wahlweise bei meiner Familie, als der Kleine noch da war, genau.
Wie viele Filme hast du in Österreich schon gedreht?
Ein.
Das ist lustig, weil du gerade gesagt hast, das geht sich ja dann nicht so aus.
Ah, habe ich.
Und das ist österreichisch. Das ist so lustig,
Nein,
weil du gesagt hast, du als Nordkind hast gesagt, das geht sich jetzt aber
das
dann nicht so aus. Und da ist natürlich der österreichische Einfluss sehr stark vorhanden. Und wir haben dich gesehen jetzt in der Woche in einem Film. Das ist ein österreichischer Film. Eigentlich sollten wir. So heißt er. Gibt es in der ARD-Mediathek noch zu sehen. Heiteres, turbulentes Familienleben. Sie als Grafikerin macht Werbung für Plastikspielzeug. Ihr Mann ist Teil einer heimlichen Gruppe, die quasi Aktivismus gegen Plastik gerade in Spielzeug betreibt. Nach diesem Ganzen, und es geht ja darum, was darf man noch und was darf man nicht. Kannst du seit diesem Film noch in Ruhe Plastikspielzeug kaufen?
Wir versuchen es zu vermeiden natürlich, aber das ist auch dieses, genau, man weiß ja dann auch manchmal bei dem Holzspielzeug nicht genau, was für Schadstoffe, wie wurde es behandelt, wo kommt es her. Eigentlich sollten wir uns mehr darum kümmern, uns mehr informieren, aber es hat halt eben auch irgendwo im Trubel des Alltags seine Grenzen. Und ich glaube, es gilt da irgendwie sachte miteinander umzugehen und verständnisvoll und trotzdem versuchen, besser darin zu werden. So. Und mehr darauf zu achten. Ich glaube, da kann jeder einen Beitrag leisten. Aber der Titel besagt es ja eben auch schon.
Eigentlich
man scheitert regelmäßig daran.
Was auch okay ist, muss man aussehen.
Das Problem ist, wenn man es gar nicht erst versucht. Also
und das
eigentlich
ist,
sollten
ich,
wir
das
gar
Problem.
Nicht. Das wäre ein Problem. Aber eigentlich sollten wir.
Ja.
Aber es ist nicht ganz einfach.
Nein, das stimmt. Umweltschutz, nachhaltig leben natürlich. Mhm. Da geht es um Verpackung, es geht um Kleidung, es geht um Lebensmittel. Was hast du denn ganz konkret oder vielleicht seit dem Film ganz konkret geändert bei dir? Denn da ist man ja wochenlang mit dieser Thematik konfrontiert. Es ist eine Komödie, muss man dazu sagen.
Also zu dem Zeitpunkt war ich ja noch nicht Mutter, war aber auf dem Wege dahin. Ich würde schon sagen, dass wir sehr darauf geachtet haben, dass wir Sachen gebraucht kaufen. Ja. Und meine Eltern sind da auch sehr versierter drin und sehr, also achten auch sehr darauf, und die haben ganz viele Sachen aufgehoben. Also sogar, also mein Sohn, ich war ja gerade bei denen zu Besuch, und ich habe so einen alten Mickey-Maus-Pullover jetzt mitgebracht von zu Hause. Den hatte ich damals an, als ich 2 war. Der ist sogar doppelt nachhaltig, weil das ist ein Wendepullover, den kann man von beiden Seiten tragen. Und da muss ich sagen, das hat berührt mich irgendwie auch, weil es schön ist. Nicht, es hat ja auch einen ideellen Wert irgendwie zu sagen, ja, ja. Dass Kleidung, da liegt so viel Geschichte drin, und gleichzeitig ist es auch schön, auf Dinge Acht zu geben und dadurch den Dingen Wert zu verleihen, auch wenn das jetzt so groß klingt. Aber wenn er diesen Pulli anhat, rührt mich das sehr, und ich finde es sehr schön, dass der so lange schon bei uns ist und dass meine Mutter und mein Vater sich den damals ausgesucht haben. Und genau, da versuchen wir ein bisschen drauf zu achten, dass wir die Dinge, dass wir sorgsam damit umgehen. Mhm. So, und ich bin auch so groß geworden, dass man gelernt hat, dass man Dinge reparieren kann und nicht gleich wegwerfen muss. Und da stößt man natürlich auch immer wieder an seine Grenzen. Aber ja, ich glaube, ich versuche das auf jeden Fall zu integrieren in meinem Leben und gebe jetzt auch Sachen weiter, die Kindersachen, dass andere sie benutzen können, so dass es im Fluss bleibt.
Was trägt dein Sohn denn? Trägt er die Mickey Maus oder das, was auf der anderen Seite ist?
Gerade die Mickey Maus.
Was ist auf der anderen Seite?
Streifen.
Ach, einfach
Streifen und aber auch so ein kleines Mickey-Maus-Bild. Also.
Ja. Ja, das mit dem repariert werden, das ist ein interessanter Aspekt. Das ist ja auch so ein Thema und auch ein Satz aus eurem Film. Du hast ein Recht, repariert zu werden, oder so ähnlich heißt es. Mhm. Fand ich ganz interessant, weil man die meisten Dinge auch gar nicht reparieren kann. Also ist ja auch nicht leicht.
Es ist nicht leicht. Es ist auch nicht leichter geworden, dadurch, dass man ja vielleicht Dinge darauf ausgelegt sind, dass man sie gar nicht erst reparieren kann, dass man den Zugang gar nicht so richtig findet. Gerade bei technischen Sachen,
ja,
da stoße ich auf jeden Fall an meine Grenzen. Ja, ein schöner Satz auch. Vielleicht geht es ja auch noch ein bisschen tiefer, wenn man weitergräbt, auch in Beziehungen, dass da Dinge auch repariert werden können, dass man auch da vielleicht ein bisschen nachhaltiger und vorsichtiger miteinander umgeht.
Ja.
Wie meint es, man schießt manchmal übers Ziel hinaus und sagt, eigentlich sollten wir, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, und das ist ja auch in der Metaebene des Films ein bisschen, dass die Gesprächskanäle offen bleiben, dass man verzeihlich miteinander umgeht, dass man auch Beziehungen reparieren kann.
Ja. Also ein schöner Satz, den ich so noch nie gehört hatte, du hast ein Recht darauf, glücklich zu werden, das kennen wir, du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein, aber du hast ein Recht darauf, repariert zu werden.
Ja, ist schön.
Ja, das ist wirklich, wirklich ganz schön, oder?
Mhm.
Und wann hast du das letzte Mal Rotbarsch gegessen?
Das kann ich gar nicht sagen, weiß ich nicht.
Ich wusste nicht, ob das Thema bei euch ist, denn es kommt ja auch im Film vor, bei dem Abendessen, dass es ja auch nicht in Ordnung ist, Rotbarsch zu essen. Auch das ist ökologisch kaum zu vertreten, denn, so lautet der Satz, der wirklich so witzig war, es ist ein bisschen so, als isst du einen schwimmenden Panda-Bären.
Oh ja, stimmt. Ich erinnere mich.
Du erinnerst dich, eure Dreharbeiten sind jetzt schon so ein bisschen her,
ja,
natürlich. Aber ich fand es lustig.
Ja.
Es ist ein bisschen Rotbarsch, das geht ja gar nicht. Es ist so, als isst du einen schwimmenden Panda-Bären.
Mhm.
Mir war das jetzt auch nicht klar, dass Rotbarsch gefährdet ist.
Jetzt habe ich aber auch ein Problem damit.
Ja, jetzt geht es nicht mehr, oder?
Nee.
So, dieses große Ansammeln von Spielzeug, das ist für viele Eltern ja wirklich ein Problem. Du kommst in Kinderzimmer, die türmen sich voller Sachen.
Ja.
Und mit meisten wird ja auch wirklich gar nicht so lange gespielt.
Ja.
Die sind ja auch recht schnell passé. Du hattest jetzt die Möglichkeit, das schon im Keim zu ersticken. Wie gut gelingt dir das?
Gar nicht gut, weil ich versuche es auf jeden Fall. Ich versuche auch, ich glaube, das ist auch, bin so ein Kind, ich bin groß geworden auf einem Dorf direkt an der Waldgrenze, und wir haben sehr viel draußen gespielt und sehr viel, also dass es die Fantasie anregt, wenn nicht alles vorgegeben ist, sondern dass wir versuchen ein bisschen darauf zu achten, dass es nicht zu viel wird und dass man Sachen vielleicht zurückhält und nur mal ein paar Dinge hinstellt, dass man auch wieder gefordert ist. Also wir waren jetzt ja am Meer gerade und hatten auch ganz viel Sandspielzeug, und dann spielte aber einen halben Tag mit einem Stein und irgendwie den Gräsern, die da sind. Manchmal sind es ja auch die ganz einfachen Sachen, die dann funktionieren. Und am Anfang war es natürlich auch die Verpackung interessanter als das, was drin ist. Aber man kann sich dem ja nicht so ganz verwehren. Auch die Großeltern, Freunde, alle freuen sich natürlich. Und da kommt ja so ein bisschen was zusammen. Man hat das ja nicht ganz unter Kontrolle.
Also ihr habt ja eine große Familie auch, oder?
Du hast eine
Schwester, die wohnt in Hamburg, du hast deine Großeltern an der Nordsee, Tanten, Onkel, die wohnen auch jetzt mittlerweile, habe ich doch irgendwo mitgekriegt, gelesen, die wohnen jetzt auch mit deinen Eltern da wieder so zusammen. Also das ist schon eine große Familie. Wie chaotisch kann es auch bei euch mal werden?
Es geht so. Es ist eigentlich sehr aufgeräumt und klar bei uns. Meine Eltern legen da einen großen Wert drauf, ja. Also nicht minimalistisch, aber sehr aufgeräumt, würde ich sagen. Nordisch klar.
Nordisch klar finde ich gut. Wie findest du Minimalismus?
Hervorragend. Ich wünschte, ich hätte es ein bisschen mehr. Ich liebe das. Ich liebe den Gedanken, mit weniger auszukommen. Ich bin auch gestern wieder gekommen und dachte, oh, wir müssen ausmisten. Es muss wirklich eine klare Linie rein. Man braucht von allem wirklich weniger. Und das ist ja auch so, dass die Dinge nicht nur da sind und einen erfreuen, sondern die schreien ja auch alle nach Aufmerksamkeit. Die wollen irgendwo hingeräumt werden von A nach B. Die wollen abgestaubt werden. Die saugen ja Energie. Und deswegen finde ich das ganz wunderbar, den Gedanken so richtig angekommen in meinem Leben ist es aber trotzdem noch nicht, weil ich bin sehr viel unterwegs, es ist super wuselig und irgendwie fehlt mir da noch ein bisschen die Struktur vielleicht.
Neudeutsch heißt es da immer, du Marlene, ich fühl dich.
Du fühlst
also,
mich.
Also ich fühl dich. Ja, hast du den Satz schon mal gesagt? Ich fühl dich?
Ich fühl dich.
Hast du das schon gesagt?
I feel you. Ja, das ist ja auf Englisch, ne? Ja. Das ist I feel you. Ja, vielleicht ist das schon mal über die Lippen gekommen.
So viele werden jetzt sagen, ja, so geht es mir auch. Also ich habe vor wahrscheinlich mittlerweile 10 Jahren schon den Punkt erreicht, dass ich erkannt habe, dass Besitz belastet. Man fühlt sich nicht so frei. Mhm. Ne? Und es ist ja auch ein Satz im Film jetzt bei euch. Wann hören wir endlich auf zu denken, dass Glück mit Besitz zu tun hat?
Ja.
So ein Satz. Und ja, das wissen wir. Wir wissen auch, dass Erfahrungen, Erlebnisse glücklich machen, aber nicht Dinge, die man gekauft hat. Mhm. Das wissen wir auch. Ich finde Minimalismus total reizvoll. Es ist aber schwer, das Zeug, das man angesammelt hat, loszuwerden. Mhm. Das ist schwer.
Ja.
Ich wäre längst viel weiter, wenn ich könnte.
Mhm. Eigentlich sollten wir, ne? Da dreht sich, da kommt das alles wieder zusammen.
Manchmal traut man sich noch nicht. Was wäre das Allerletzte, von dem du dich trennen würdest?
An Gegenständen?
Ja. Hm. Ich sag dir, was es bei mir ist. Hm. Ich gehe wahnsinnig gerne ins Theater, also aber so überall die letzten 20 Jahre oder so, in London und New York, also englisches Theater. Hm. Und ich habe Programmhefte, natürlich. Hm. Die sammelst du und du kannst jederzeit raufblicken, das habe ich gesehen und so weiter. Ich könnte mich von diesen Heften nicht trennen. Ich habe mich von CDs schon getrennt, Bücher natürlich auch, obwohl es immer noch zu viele gibt. Und das wäre, glaube ich, also vielleicht ein Fotoalbum, selbstverständlich. Ich glaube, das wäre das Allerletzte. Obwohl, werde ich da jemals wieder reingucken? Das ist doch die Logik. Wahrscheinlich nein. Hm. Was ist es bei dir?
Ich überlege gerade. Hm. Es gibt ein Bild, ein Buch, was ich Rahmen hab lassen. Das habe ich damals, da war ich in Brooklyn. Und habe mir auf dem Flohmarkt den Fänger im Roggen gekauft, weil ich das noch nicht gelesen hatte, eine englische Version davon. Und da ist erstmal ganz schön, wenn man das aufschlägt, ist da I got 3 pounds from my auntie irgendwie. Also eine Geschichte, es trägt irgendwie eine Geschichte in sich, weil der Vorbesitzer irgendwie reingeschrieben hat, was er von seiner Großmutter geschenkt bekommen hat. Und dann war ich mit diesem Buch, ich habe einen Freund, der in New York gelebt hat zu der Zeit und wir sind oben auf seine Dachterrasse gegangen und auf einmal saß in der Ecke so ein weißhaariger Mann auf der Couch und ich weiß gar nicht, was mich geritten hat, aber ich dachte, habe nur ganz laut rübergerufen, ach guck mal, der sieht aus wie Jim Jarmusch. Und dann drehte er sich um und dann war das Jim Jarmusch. Und ich war so, oh, mein Freund, wir waren große Jim Jarmusch-Fans und er hat sich irgendwie so, er war total paralysiert und meinte, oh Gott, den können wir nicht ansprechen. Und ich war so, mein Flieger geht später, ich muss den jetzt ansprechen. Und dann bin ich rübergegangen und er war da irgendwie in so einem Interview und ich weiß auch nicht, ich war ganz frech und bin dahin und habe gesagt, ich würde gerne einmal Hallo sagen, weil ich ein riesengroßer Fan bin, auch seiner Arbeit, seiner Filme, die haben mich sehr geprägt, damals auch in der Filmhochschule und dann, ich war sehr mutig in dem Moment. Und dann hat er in das Buch geschrieben, neben dieser Notiz von diesem kleinen Mädchen, I wish you a wonderful day, beautiful Marlene, irgendwie so, und die New York City und dann das Datum. Und dann haben wir noch die Hand geschüttelt. Und davon gibt's auch Fotos. Und dieses Buch habe ich rahmen lassen und das hängt bei mir in der Küche und erinnert mich daran, mutig zu sein und zu wissen, ja, natürlich auch seine Grenzen. Vielleicht war ich ein bisschen übermütig in dem Moment, aber ich freue mich so über dieses kurze Aufeinandertreffen. Und das würde ich, glaube ich, ungern verlieren.
Ja, das glaube ich auch. Das würde sogar ich retten. Ich würde sogar meine Theaterprogramme, die ich nicht weggeben möchte, selbst die würde ich dafür hergeben. Nein, aber was für eine schöne Geschichte und wie gut. Und oft scheuen wir uns, etwas zu machen, was wir in der Sekunde wollen und machen es nicht. Aber wie gut, dass du ihn angesprochen hast. Überleg mal, was du für einen Schatz seitdem in dir rumträgst. Ich habe mal 6 Wochen Schauspielschule in New York gemacht, so ein Summer Workshop. Mhm. Und da war einer der Sätze, den sie gesagt haben, give 10% more. Da ging es genau um diese Situation, wo du dich nicht traust, die Schwelle zu übertreten, weil du denkst, das ist nicht gut, ich könnte jemanden irgendwie verletzen, der findet mich blöd. Mhm. Give 10% more.
Ja.
Und das sollte man so verinnerlichen. Und dann sozusagen auch auf die Schauspielerei übertragen.
Ja.
Give 10% more. And you gave 10% more.
In dem Moment,
aber wie toll ist das denn? Mhm. Ja, und ich dachte schon, als du sagtest, ich schlug das Buch auf und es war original signiert mit einem Satz von J.D. Salinger, dem Autor.
Das wäre es ja auch gewesen.
Ja, da habe ich gedacht, das würde jetzt kommen. Ich habe mal, eine meiner liebsten Biografien ist von Gary Marshall. Mhm. Das ist ein Filmregisseur gewesen, der hat Pretty Woman zum Beispiel gemacht.
Oh.
Oder meinen Lieblingsfilm Frank und Johnny mit Al Pacino und Michelle Pfeiffer. Mhm. Dieser Film hat Gary Marshall gemacht. Und ich habe dann ein Buch bekommen und da war dann eine Widmung für Caroline blablabla, Gary Marshall. Und ich habe es gebraucht gekauft.
Wow.
Und dann habe ich für einen Freund dieses Buch gekauft und ich hatte wieder eine Unterschrift dabei.
Was?
Ja, der muss unglaublich viel unterschrieben haben. Aber es sah sehr, sehr echt aus. Ich habe es auch verglichen noch mit anderen so im Netz. Also ich glaube, es war wirklich seine Unterschrift. Ja, von Gary Marshall.
Wie unwahrscheinlich ist das denn? Das ist ja ein Glückspilz.
Ja. Ich bin ein Glückspilz und ich sag dir was, aber das Krasseste ist, und dieses Buch würde ich zum Beispiel retten, als allerletztes. Ich habe mal eine Biografie gelesen von Neil Simon.
Mhm.
Kennst du den? Das ist ein amerikanischer Dramatiker, der dieses hier, Odd Couple und sowas, von dem stammt es. Also einer der berühmtesten Theaterschriftsteller Amerikas. Und ich habe seine Biografie gelesen und dann starb seine Frau auf der Seite und ich war so völlig überrascht und ich habe geweint im Zug. Ich war auf dem Weg nach München und habe wirklich Tränen vergossen und konnte gar nicht mehr lesen, weil ich so weinen musste, weil seine Frau gestorben war. Und ich habe ihm daraufhin einen Brief geschrieben.
Mhm.
Es war 20 Jahre her und dann ungefähr 4-5 Wochen später kriege ich einen handgeschriebenen kleinen Brief von ihm zurück. Neil Simon, Los Angeles und so weiter. Aber ich dachte, krass, das ist das Buch, was ich jetzt allerletztes retten würde. Und dann Gary Marshall.
Schön.
Ja.
Schöne Geschichte auch. Nee. Ja, auch wieder ein Aufruf dazu. Also ich meine, wir sind alle auf diesem Planeten zu Hause und man hat manchmal so, traut sich nicht, jemanden anzusprechen oder denkt, das steht einem nicht zu, aber meine Güte, ich glaube, die meisten Menschen freuen sich dann eigentlich, in Begegnung miteinander zu treten.
Oder?
Ja, klar.
Give 10% more.
Ja, schön.
Sehr schön. Gibt eine auch ganz schöne Szene, da streitet ihr in dem Film. Eigentlich sollten wir. Du hast ein bisschen Kritik an ihm, weil er sein eigenes Ding gemacht hat. Und ey, wir machen doch alles zusammen, hör mal, wir sind verheiratet, ja. Und dann zählst du auf Ehe, Kinder, Job. Bei mir kommt noch Schwiegermutter ertragen dazu. Weißt du, so ganz nebenbei.
Ja.
Schön. Wie leicht ist deine Schwiegermutter zu ertragen?
Oh, die wunderbar.
Ja, ich weiß. Sonst
aber soll ich?
Also, sonst würde ich es auch nicht sagen. Also kein Mensch kann doch hier irgendeine ehrliche Antwort erwarten. Aber ich weiß, dass deine Schwiegermutter, habe ich gehört, oder gelesen irgendwo, die ist in Schweden groß geworden.
Ja.
Du hast also ein Stück Schweden auch noch bekommen mit dieser Ehe.
Oh, ein wunderschönes Stück Schweden, muss man sagen. Ja, der Großvater meines Mannes, der hat ein kleines Haus in Westschweden direkt am Meer gekauft und umgebaut. Und so. Wirklich ein kleines Sommerhaus, aber es ist fantastisch. Und da verbringen wir alle unsere Sommer und dann auch alle zusammen und spielen Kupp auf dem Rasen und Wikingerschach. Und gehen baden und sammeln Pfifferlinge.
Aber es ist genauso ein Haus wie im ZDF Sonntagabend 20:15 Uhr. Genauso ein Haus ist es, oder?
Genau so. Also wohl weiß, nicht rot, aber nicht dieses typische Schwedenrot. Aber es ist traumhaft schön. Ja.
Man möchte es aber rot haben. Eigentlich, oder?
Ja, da möchte ich mich jetzt nicht einmischen.
Ich dachte, das Rot sei so eine Schutzfarbe auch. Deswegen seien die alle rot.
Ja, stimmt.
Aber es gibt die wahrscheinlich auch in Weiß.
Es gibt die auch in Weiß und Gelb und Hellblau. Und es ist so, direkt in die Ecke ist eine kleine Insel, die besteht eigentlich nur aus so Fischerhäuschen. Es ist sehr schön, Ostul, bevor es dann ins offene Meer geht. Das ist von Weitem, sieht man die dann so bunt glitzern auf dem Wasser. Es ist sehr schön.
Was hast du dir abgeguckt von den Schweden für dein eigenes Leben hier in Deutschland?
Dass es sehr wichtig ist, eine Fika zu machen. dass es sehr okay ist.
Okay, eine Fika.
Eine Fika ist...
Ach, ein Kaffee ist das.
Kaffee
weiß
trinken.
Ich doch, natürlich. Das
genau, aber sich dafür bewusst Zeit zu nehmen und nicht mir nebenbei noch ein Espresso, sondern, obwohl Espresso mag ich auch sehr gerne, muss ich gestehen. Aber,
Magst du gerne?
Espresso.
Ach so, Espresso.
Aber sich hinzusetzen, dass es nicht nur um den Kaffee geht, sondern auch um den Austausch, dass man sich wirklich Zeit nimmt, dazu ein schönes Plundergebäck oder ein Kanelbühler, also so diese Zimtschnecken und... ja, das haben wir sehr eingeführt bei uns quasi in der Familie.
Wie gut ist dein Schwedisch mittlerweile?
Oh, furchtbar. Ich bekomme einfach nicht dazu. Also ich glaube, das Schwedisch meines Sohnes ist mittlerweile schon besser als meins. Und wir haben so, ich möchte es mit ihm lernen. Wir haben ganz viele Kinderbücher und das ist natürlich sehr praktisch, weil so lassen sich Vokabeln ganz wunderbar lernen, wo dann das Bild ist und darunter das schwedische Name dazu. Und so versuche ich mit ihm jetzt das Ganze ein bisschen aufzuholen. Ich hatte ein bisschen wenig Zeit dafür.
Also ein paar Wörter kennst du schon?
Ein paar Wörter kenne ich schon.
Also zum Beispiel Altenheim.
Nee.
Alde. Das kennst du, ne?
Jetzt ja. Und das werde ich jetzt auch nicht mehr vergessen.
Oder Babysitting.
Was heißt das?
Plage ertrage.
Plage ertrage.
Das sind doch diese Klassiker, weißt du, Englisch, Schwedisch für Fortgeschrittene und so weiter. Und es gibt wirklich so sehr, sehr schöne, wie Astronautenkost. NASA Vasa. Also es ist wirklich gut.
Schön, die kannte ich noch nicht, merke ich mir.
Heiratsantrag. Was könnte es sein? Okay, Göre Beswöre.
Ach, schön.
Seid ihr verheiratet eigentlich?
Mhm.
Wer hat den Antrag gemacht?
Beide, witzigerweise.
Wie beide? Wie geht denn das?
Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte, weil ich will es jetzt nicht zu weit ausführen, das ist ein bisschen privat. Aber wir hatten irgendwie das im Gefühl und wir hatten sogar beide im gleichen Laden einen Ring gekauft, weil in Schweden ist es gar nicht so unüblich, dass den Antrag auch eine Frau macht und da kriegt der Mann auch einen Verlobungsring. Und dann haben wir uns beide in Schweden, hat der eine gesagt, ich habe was und ich so, ich auch. Dann hatten wir beide den Ring dabei, also es war wirklich sehr schön.
Hast du sie auch noch im gleichen Laden gekauft?
Ja.
Ach so.
Ja.
Witzig.
Ja, und die hatten sich da ein bisschen verplappert im Laden. Ich wusste gar nicht, aber die, wenn man Verlobungsringe verkauft, ein Juwelier hat eine Schweigepflicht. Und ich kam rein und meinte, ich brauche einen Verlobungsring für einen Mann. Und die meinten, ach, das ist ja witzig. Letzte Woche war hier so ein Schwede, also so ein junger Schwede. Und der hat auch danach gefragt. Und ich so, ach ja, wie sah der denn aus? Und ich so, ja, nee, also ganz anders, wie sie beschreiben. Und dann kam halt raus, sie hatte sich wirklich verplappert. Und ja, es war ganz süß.
Aber wie lustig ist das denn? Juweliere haben Schweigepflicht.
So habe ich es verstanden.
Oder ist das eigentlich so ein Ehrenkodex?
Ja, so ein Ehrenkodex. Ich weiß nicht, ob es wirklich so offiziell eine Schweigepflicht ist. Aber ein Ehrenkodex auf jeden Fall. Dass sie sich danach total den Kopf gemacht hat und dachte, oh nein, was habe ich getan? Wir kamen danach nochmal zusammen zu ihr und haben gesagt, ist alles okay, keine Sorge.
Witzig. Haben Tierärztinnen auch Schweigepflicht?
Ja, aber auf der jeweiligen Sprache des Tieres.
Scherzt sie. Da gibt es da sowas?
Nee, weiß ich nicht.
Das sind ja auch ÄrztInnen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob der Hund im Vertrauen etwas der Ärztin sagen würde.
Ja,
was
aber vielleicht
das Herrchen
anderen
nicht
Herrchen gegenüber.
Ah ja, das kann natürlich sein. Aber dem Herrchen gegenüber oder dem Frauchen gegenüber sicherlich nicht.
Gell, wie korrekt wir wieder versuchen zu sein. Oder Herrchen, da müssen wir auch gleich Frauchen nennen.
Na klar.
Ja, obwohl wir alle, super lustiges Wort auch. Gab es das auch im echten Leben? Moralflexibel, war das das Wort aus dem Film? Wir sind moralisch flexibel, wir sind moralflexibel. Ah, moralelastisch.
Moralelastisch.
Das ist das Wort, das tauchte in dem Film auf. Ne? Also man weiß, wie es sein sollte, aber man kann es nicht immer alles so umsetzen und so. Ja, sind wir wieder ein bisschen moralelastisch.
Ja, du kannst es ganz schön nachmachen.
Nee, aber das darfst du keinem Wiener sagen. Ich traue mich das nur, weil du eine Norddeutsche bist und weil ich es liebe. Ich liebe das so.
Aber es ist lustig, wenn wir über Hamburg reden, hast du auch einen leichten norddeutschen Akzent.
Also, naja, aber da komme ich auch immerhin her. Also, das ist ja nun auch nicht so getan, aber die Wiener hassen einen, also Österreicher. Weil man natürlich auch so tut, als sei es für ganz Österreich würde, wie die Wiener sprechen. Das ärgert sie am allermeisten. Mhm. Aber ich liebe diesen Dialekt einfach
ja,
so.
Ja, ich wurde ganz viel veräppelt am Set. Also ich habe es immer versucht, ich habe versucht, wienerisch zu reden. Und es hat wirklich aber gar nicht funktioniert. Und dann wurde ich sehr viel aufgezogen und belächelt. Und es war sehr lustig, aber hat nicht gut geklappt, nein.
Es gibt auch so ein paar einzelne Sätze, da muss man auch wirklich zweimal hinhören, weil auch wirklich fleißig österreichisch gesprochen wird.
Ja.
Und schön fand ich das dann die Geschichte, der eine weigert sich immer mit dem Kontrastmittel. Ja. Er mag kein Kontrastmittel. Und dann lautet dieser eine Satz, du bist jederzeit weltweit ortbar.
Ortbohr.
Genau.
Man kann dich orten.
Genau, ja. Man kann dich orten. Du bist Ortbohr. Weißt du, jederzeit weltweit Ortbohr. Ja. Muss ich kurz 21. Ah, jetzt weiß ich, was das bedeutet.
Muss man mit Untertitel gucken, an gewissen Stellen.
Wenn's die gibt. Oh, herrlich. Als Tierärztin bist du ja regelmäßig zu sehen, als ermittelnde Tierärztin dann auch in Nord bei Nordwest, als Jule.
Jule Christiansen, ne?
Jule Christiansen.
Die liebe ich sehr, ja. Ist mir sehr ans Herz gewachsen mittlerweile. Ich komme auch gerade daher. Also ich habe jetzt gerade fertig. Haben wir fertig gedreht jetzt letzte Woche.
Ja. Mit Menschen drehen, das geht ja noch. Mit Kindern und mit Tieren drehen heißt es ja immer, es ist ganz speziell.
Keine Chance, wenn die irgendwas machen, die saugen den ganzen Fokus, da kannst du wirklich, aber es ist herrlich, weil man muss immer so ganz intuitiv und schnell reagieren und das mag ich sehr. Also wir hatten mal, das war auf jeden Fall das Witzigste und Schärfste, da hatten wir 2 Waschbärbabys und da konnte man gar nichts machen. Also wirklich, die waren so flink und so rasant und ich sollte die auf dem Arm haben und dann doch wieder nicht und dann liefen die irgendwo rum und haben alles angekaut, während wir versucht haben, unseren Text loszuwerden und das war wirklich sehr lustig. Ich glaube, die hatten große Schwierigkeiten mit dem Anschluss und dem Schnitt nachher, aber es ist sehr süß geworden.
Und was ist anders geworden als erwartet in dieser Szene? Was weißt du noch?
Also ich weiß, er sollte eigentlich vorne sitzen und er sprang dann runter und lief im Hintergrund rum. Also der Fokus hat sich die ganze Zeit verlagert und wir mussten, man spricht ja eine Szene ab und man sagt, hier ist deine Position und hier drehst du dich und da macht man immer das Gleiche. Also man muss ja sich eine gewisse, man spielt ja eine Szene aus verschiedenen Richtungen und man muss den Anschluss, sagt man, immer halten. Also man muss immer zum gleichen Moment das Gleiche tun. Das konnten wir einfach mal über den Haufen werfen, weil das war nicht möglich. Es passierte alles zur gleichen Zeit und genau, deswegen haben wir dann, glaube ich, die Szene hauptsächlich in einer gelassen, weil man sie nicht richtig schneiden konnte. Dann stimmt der Anschluss, aber ja, war sehr süß.
Ja, Waschbären, das hat man nicht so oft. Was man öfter hat, sind Affen.
Ja.
Wie sind Affen eigentlich?
Ja, wir hatten einmal einen Affen am Set, der war ein bisschen aggressiv und ich fand das auch nicht so einfach. Also ich drehe lieber mit heimischen Tieren. Mhm. So, das ist irgendwie natürlicher und besser. Und der Affe hatte jetzt auch nicht, war nicht so wirklich dressiert. Das war nicht ganz so einfach mit dem.
Ja, denn oft sind die Filmtiere ja einfach auch sehr verlässlich, oder?
Das stimmt.
Weil die das als Beruf relativ ernst nehmen.
Ja, das stimmt.
Die Dreharbeiten. Also das geht schon. Mhm. Ne? Turbulente Szenen wirken natürlich dann am besten, wenn sie wirklich mit hoher Konzentration und sehr diszipliniert gespielt werden. Mhm. Wie viel Chaos gab es aber auch bei den Dreharbeiten und wenn es eine Komödie ist und da fällt hin und da ist ein bisschen Slapstick und so. Also an sich ist die Sache ja schon sehr turbulent und lustig. Sind die Dreharbeiten dann manchmal auch so gewesen bei dieser Produktion?
Ja, sie sind auch so gewesen.
Was war so die schwierigste Szene?
Ah, das war auch der allererste Drehtag. Schwierig ist immer, ich habe ja gerade davon erzählt, dass man seine Anschlüsse halten muss, wenn viele Dinge auf einmal passieren müssen. Und da gibt es diese Frühstücksszene, wo man Kaffee trinkt, nebenbei telefoniert. Dann passiert was vorne mit den Kindern. Dann muss man noch eine Notiz und parallel den Kühlschrank ein- und ausräumen. Und sowas ist immer sehr anstrengend, weil normalerweise passiert es nebenbei. Aber dadurch, dass man den Anschluss halten muss, muss man wirklich, es ist ein... Ja, wie ein Ballett, wie eine Choreografie, die man eigentlich einstudiert. Puh, nach solchen Szenen bin ich immer fix und fertig, total müde.
Okay, wer es gesehen hat oder sich jetzt noch anschaut, dann in der Mediathek, wird die Szene natürlich sofort wiedererkennen. Wie oft hast du sie gedreht?
Oh, ich glaube, die haben wir oft gemacht.
Ja.
Ja, ich weiß nicht mehr. Es ist jetzt wirklich schon 4 Jahre her bald.
Das ist nicht dein Ernst. 4 Jahre her?
Oder? Wann haben wir denn gedreht? Warte mal, nee. Doch. Hm? Warte mal. Das war doch die Corona-Zeit. Nee, warte mal, 3 Jahre. 3 Jahre.
3 Jahre, okay.
Also im Herbst dann 4 Jahre.
Ja, gut, nach 3 Jahren.
Ich habe mich gar nicht vertan.
Alles
doch,
klar.
Im Herbst sind es dann 4 Jahre.
Ich finde, nach 4 Jahren kann so ein Film dann auch mal ins Fernsehen kommen, ne?
Oder? Ja, er lief ja schon in Österreich, genau.
Ja, aber auch nur letztes Jahr. Also lag auch 3 Jahre auf Halde.
Ja, manchmal ist das ein bisschen schwierig mit den Sendeplätzen, ne?
Wahnsinn. Krass. Ah ja, okay, das ist ja kein Wunder, dass du dich nicht mehr so an alles jetzt erinnern kannst. Für Nord bei Nordwest auf jeden Fall. Du kommst jetzt gerade von Dreharbeiten. Mhm. Hast du auch ein bisschen Gebärdensprache gelernt? Und es ist ja immer schön, wenn man als Schauspieler, Schauspielerin etwas erlernen kann oder auch muss für einen gewissen Film oder so. In dem Fall war es Gebärdensprache. Mhm. Also wie viel davon hast du wirklich erlernen können? Und es ist echt schwer.
Ja, es ist wirklich schwer. Und für mich war es auch neu, dass es verschiedene Sprachen in Gebärdensprachen auch gibt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, das wusste ich, war mir gar nicht bewusst.
Ich glaube,
aber
es gibt sogar
so
amerikanisches Englisch.
Ja, und es gibt Dialekte auch, also das münchnerische Gebärde ist ganz anders. Und wir hatten ein ganz tolles Team, eine super tolle Schauspielerin und drumherum halt ein Team, der mir, also ich muss gestehen, ich habe versucht oder hatte irgendwie den Anspruch am Anfang, mich wirklich reinzuarbeiten in alles, aber es ist dann doch sehr turbulent und ich habe mich dann erstmal auf meine Texte konzentriert und dann habe ich das quasi Wort für Wort gelernt und es ist interessant, viele Dinge sind intuitiv, aber anderes ist dann, muss man wirklich sich wahnsinnig gut konzentrieren und ich bin da richtig in so einen, ja, in so einen Fokus, also in so einen Tunnel gefallen dann auch bei den Dreharbeiten, weil noch so ein Aspekt mehr dazu kommt. Aber sie waren alle sehr geduldig mit mir. Da saß halt immer jemand hinten bei der Ausspielung und hat genau geguckt, wenn ich gespielt habe, ob man mich versteht oder ob ich irgendwas Falsches da erzähle da vorne. Und
was ja nicht so schlimm gewesen wäre, weil du ja auch eine Sprechende bist, die es ja lernt dort. Also es wäre ja nicht schlimm gewesen. Was konntest du oder was kannst du sagen in Gebärdensprache? Was musstest du sagen im Film?
Uff, ganz viel. Also ich hab ganz viel übersetzt. Also es waren jetzt nicht nur einzelne Parts, sondern ich habe ganze Dialoge, ganze Szenen als Dolmetscherin fungiert, weil Jule in der Geschichte eine Freundin hatte damals, die mit der sie die Gebärdensprache gelernt hat und dann quasi in diesem Fall hinzugezogen wird als Dolmetscherin. Mhm. Aber das ist schön. Ich durfte gerade bei Nordbahn-Nordwest schon viele Dinge lernen. Also durfte reiten, durfte meinen Motorradführerschein auch machen.
Oh, und das hat die Produktion schön bezahlt?
Naja, ja. Es war ziemlich aufwendig auch. Es hat lange gedauert. Also da muss man ja die ganze, das wusste ich gar nicht, dass man die ganze Theorieprüfung auch nochmal machen muss. Nicht nur für Motorrad, sondern man muss richtig diese klassische Prüfung nochmal ablegen.
Ja, okay, die du natürlich für deinen Dreierführerschein absolviert hattest.
Ja, aber da war ich ja 17,
vor 10
18.
Jahren, als du 17 warst.
Ich hatte das alles noch genau, die Profiltiefe und so, ich weiß alles. Nein, ich musste mich richtig hinsetzen und nochmal lernen dafür.
Und bist durchgefallen?
Nein, null Fehler.
Du, es sind schon ganz andere durchgefallen, das wäre auch gar nicht unangenehm.
Ja, ich bin bei der praktischen Prüfung beim Auto einmal durchgefallen.
Okay.
Da hatte ich rechts und links verwechselt. Das war mir sehr unangenehm, ja. Ja, aber beim Motorrad nicht, da hat es geklappt.
Aber du hast keine Rechts-Links-Schwäche.
Nee, nur wenn ich ganz, ganz aufgeregt bin. Dann gibt es manchmal Momente. Aber nein, ich habe das schon unter Kontrolle.
Weißt du, was mir aufgefallen ist?
Nee.
Na gut, vielleicht, weil du nicht aufgeregt bist jetzt, aber du hast
ja
noch
rechts.
Nein, was ich auch mittlerweile mitbekommen habe, du hast ja mal gesagt, wenn du aufgeregt bist, nein, generell, du machst es immer, fasst du dir ans Ohrläppchen. Aber
ja,
das hast du jetzt, glaube ich, noch kein einziges Mal gemacht.
Nein,
oder ich habe es nicht gesehen.
Ich habe Ohrringe drin heute, damit ich aufhöre.
Ach, ist es so? Ach, ja. Dann macht man das nicht.
Nicht so doll. Nee, das ist einfach so ein Tick, den ich habe.
Ja,
und am liebsten natürlich bei anderen Leuten und wenn es kalt draußen ist, dann mache ich die,
kalt,
die warm.
Kalt. Okay, musst du fragen, dann darf ich deine Ohrläppchen warm kneten?
Genau, ja. Aber die eng und viel mit mir zusammenarbeiten, die wissen schon Bescheid. Da darf ich das.
Okay.
Hinak Schönemann hat gesagt, ich darf das immer machen.
Ja, aber es ist doch letztendlich eine kostenlose Massage. Und im Ohrläppchen laufen so viele Nerven zusammen. Das ist genial.
Ja.
Oder hinterm Ohr. Ne, oben Ohr. Hinterm Ohr laufen diese Nerven zusammen. Nicht am Ohrläppchen, hinterm Ohr.
Sehr angenehm ist das, ja.
Ah, finde ich ganz schön. So, wir machen
was
eine kleine.
Du alles weißt über mich. Ich bin wirklich baff.
Ja, man muss ja einfach nur hinhören, ne?
Ja, ganz Ohr.
Also, ganz Ohr. Man muss nur die Ohren aufmachen.
Genau.
So lustig, ja. Ja gut, ich hatte eine Kollegin auch, die hat ein Leben lang wirklich immer, auch noch als sie ganz alt war, hat sie immer so ganz süß die Haare gedreht. Und so die ganze Zeit, immer und überall.
Ja.
Immer die Haare gedreht so.
Das
weißt du?
Süß, ja.
Hast du noch andere Marotten?
Die verrate ich nicht. Irgendwas muss ja geheim bleiben, also meine Güte. Jetzt weißt du schon so viel über mich. Oh mein.
Wir machen eine kurze Autovervollständigung. Vervollständige folgende Sätze, ganz spontan. Kurz bevor die Klappe fällt.
Achso, ich soll jetzt sagen, was damit.
Kurz bevor, du sollst den Satz einfach nur fortführen. Kurz bevor die Klappe fällt.
Fasse ich meinen Kollegen nochmal an die Ohren.
Auch tatsächlich
nein,
sogar.
Nein,
das machst du nicht. Obwohl es mich nicht wundern würde jetzt.
Kurz bevor die Klappe fällt, versuche ich mich nochmal ganz genau in die Lage zu versetzen, wo die Figur gerade herkommt, wo sie gerade hin will. Okay. Ganz klassisch.
Mhm. Das ist ein Klassiker. Mhm. Wobei manche oft so auch spielen, muss man sagen, die haben sich darüber definitiv keine Gedanken gemacht. Also ist ja, ja. auch beim Theater, also wenn man auf die Theaterbühne kommt, dann soll man auch schon sehen, ne? wo komme ich her,
ja, genau.
wo will ich hin und so weiter.
Das heißt beim Schauspieltraining so, das heißt der Moment davor, dass man sich den klar macht.
Ja. Mein letzter überflüssiger Online-Kauf war... Oh, jetzt bist du ganz konzentriert. Jetzt gehst du quasi so in so eine Hab-Acht-Stellung.
Ich überlege gerade.
Beide Hände auf den Tisch gestemmt.
Beide Hände auf den Tisch. Warte mal. Ein Eierschneider.
Ein Eierschneider?
Ja.
Für hartgekochte Eier. Ja. Ja, anders geht's ja nicht.
Dachte ich, jetzt brauche ich unbedingt, weil es lustig ist für meinen Sohn und so. Ich schneide das trotzdem mit dem Messer. Okay. Brauche ich nicht unbedingt.
Wir hatten früher einen Eierpixer. Für
ja, den habe ich auch.
Gibt es den noch?
Ja, den habe ich auch.
Man
ja.
benutzt den noch?
Ja, aber man kann das mit so einer anderen Technik, glaube ich, dann platzen die Eier auch nicht, wenn man sie ins kalte Wasser tut und dann heiß werden lässt. Ja. Wenn man sie direkt ins heiße Wasser tut, dann platzen sie oft und dann braucht man den Eierstecher. Das ist alles eine Gewöhnungssache, ja.
Witzig. Die aufwendigste Maske hatte ich für?
Königin Elisabeth. Die erste.
Königin, das war so, da habt ihr so ein...
Frauen, die Geschichte machten, das war für Arte, so eine Produktion in Tschechien. Und da hatte ich sehr lange Maskenzeiten. Da haben mir die Maskenbildnerinnen die Haare so ganz, ganz kleine Papillotten, damit ich wirklich diese kräuseligen Locken habe und mich weiß geschminkt. Das fand ich toll.
Okay, aber das hat richtig lange gedauert,
Das hat lange gedauert, ja. Weil ich auch keine Perückenteile hatte, sondern die haben das wirklich mit meinen Haaren gemacht. Ich sah danach aus, oh Gott. Die waren völlig vertrocknet, die Haare. Aber das war, ja, die haben wirklich alles original benutzt. Das war schön.
Weil du ja auch die letzten Jahre nicht genug zu tun hattest, hast du dir ja noch ein weiteres Hobby einfach zugelegt. Beziehungsweise es ist ein Hobby, das du dein Leben lang ja schon gehabt hast. Musik machen. Und jetzt bist du aber durchgestartet. Jetzt hast du das Album gemacht. Mhm. Das Album, das du immer wieder angekündigt hattest.
Ja, genau. Es hat ein bisschen gedauert. Ne?
Du hast das immer wieder angekündigt. Und warum wurde das nie was?
Angekündigt habe ich seit... glaube ich, in einem Jahr. Und es hat sich ein bisschen gezogen.
Okay, das ist ja normal.
Es geht noch, ne?
Das geht wirklich total.
Und es hat sich ein bisschen gezogen, weil dann doch immer, dann kam noch ein Label hinzu. Also die Geschichte ist eigentlich ursprünglich, also ich habe schon immer Musik gemacht und immer gesungen und irgendwas hat mich zurückgehalten. Vielleicht war es auch die Angst davor, die singende Schauspielerin zu sein. Und ich bin ganz ehrlich, ich denke mir jetzt so, das Klischee wird man wahrscheinlich so oder so, dem wird man konfrontiert sein. Aber warum hält mich das davon ab, zu machen, was ich wirklich gerne machen möchte und was ich liebe? Und ich wurde letztes Jahr 40 und dachte, ach, ich bin einfach zu alt, um schüchtern zu sein. Weil wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich mit mir denken, das ist der Grund, weil Leute denken, jetzt macht sie das auch noch. Ich denke, ist doch egal. Es wird immer Leute geben, die das nicht gerne mögen, aber das darf nicht mein Leben so sehr bestimmen. Und das versuche ich irgendwie mehr zu integrieren in meinem Leben und auch als Vorbild für meinen Sohn zu sein. Also mutig genug zu sein, sich das zu nehmen, was man braucht. Und ich brauchte diese Zeit, Musik zu machen, weil es mich sehr glücklich macht. Und ich hätte es auch für mich weitermachen können. Aber ich habe in meinem Freundeskreis ganz fantastische Musiker, mit denen ich auch immer mal wieder Musik gemacht habe. Und ich wurde mal engagiert. Ich arbeite manchmal auch als Sprecherin, auch für Werbung. Und da wurde ich für einen Werbespot engagiert, ein Lied einzusingen. Und das war von Beck, eine Coverversion. Und es ist so schön geworden, dass ich dachte, wieso mache ich mir eigentlich... Also es kam noch dazu, dass ich meinen eigenen Texten immer nicht so ganz vertraut habe. Und dann dachte ich, ich mache es mir leicht und mache einfach ein Coveralbum. Ich mache so ein richtig schönes, nur meine Lieblingslieder, die was mit mir machen oder mich bewegt haben in meinem Leben. Und die befreundeten Musiker haben mir dann einen Produzenten vorgestellt, mit dem ich mich getroffen habe. Und mit dem habe ich angefangen zu arbeiten. Andy Finz, ganz toller Musiker auch, ganz viele Alben schon aufgenommen und also... spielt auch mehrere Instrumente. Und er meinte dann, also ich wusste nicht genau, wie das mit den Rechten ist, wenn man ein Coveralbum macht. Und ich hatte einen wahnsinnig schönen Song von Patti Smith, eine Jackson-Song, das ist ein Schlaflied. Ich war zu dem Zeit, wusste ich gerade, dass ich schwanger bin.
Und wie heißt der Song?
Jackson-Song.
Der Jackson-Song.
Nach
was ist Jackson?
Oh, das weiß ich nicht so. Ich weiß nicht, ob das der Name des Sohnes ist, aber es ist ein Schlaflied. Okay. Mhm. Und ich dachte, dieses Schlaflied, das wäre irgendwie schön. Und dann habe ich angefangen, das einzuspielen und habe aber dann die Melodie geändert. Und dann meinte der Produzent, das geht aber nicht, wenn du eine Coverversion machst. Das ist schwierig mit den Rechten. Und dann meinte er, wenn du schon die Melodie änderst, dann änder doch auch den Text. Und so hatte ich mich ein bisschen ausgetrickst. Und dann haben wir angefangen, ja, jetzt haben wir ein Lied geschrieben. Jetzt können wir eigentlich auch die anderen auch selber schreiben. Lass es uns einfach mal probieren. Und aus diesem Lass es uns einfach mal probieren ist nach 3 Jahren jetzt ein ganzes Album geworden. Es ist noch ein Coversong drauf.
Welcher?
Der ist von Tom Rosenthal, Go Solo. Sehr schöner Song.
Go Solo.
Und also auch jetzt auch nicht so wahnsinnig bekannt, aber sehr schön. Und ein Song auf Deutsch und ansonsten ist das Album auf Englisch. Und ja, es sind jetzt 12, 2 sind noch so ein bisschen in der Mache. Okay. Aber die erste Single ist am 7. März erschienen.
Losing Sight heißt
schon
sie.
Wieder weißt du alles, ja.
Na ja, gut, aber das ist ja nun, also das kann ja nun jeder lesen und sehen. Es ist ja da. Also genau, das Song ist ja da.
Ja, das ist so cool, es macht so also, Spaß.
Ich finde es persönlich ganz schön, dass du keine Coversongs gemacht hast. Ich weiß, dass bei euch MusikerInnen, und du bist ja wirklich Musikerin, auch schon dein Leben lang. Also du hast nicht jetzt erst angefangen, nee, sondern du bist ja schon nach der Schule mit der Gitarre um die Welt gereist.
Ja.
Oder war doch Gitarre und hier Surfbrett oder
ja,
was?
Ja, genau.
Hattest du Surfbrett dabei aus Deutschland mitgebracht?
Ich habe mir eins gekauft dort. Ja.
Und das kann man das transportieren? Das war so ein Wellenreitding, ne?
Ja, ich habe das wirklich auch, ich habe das letztes Jahr dann irgendwann verkauft, weil ich gemerkt habe, es steht eigentlich nur in der Gegend rum und es ist so alt. Aber ich habe es mitgenommen, um die ganze Welt, ja. Ich habe es mir in Australien gekauft und habe es dann immer mitgenommen.
Aber es ist doch total anstrengend, dieses Ding immer mit rumzuschleppen.
Ja, voll.
Ständig, als würde man so ein riesen Kaugummi, du kennst die Werbung von früher, riesen Kaugummi unter dem Arm tragen und dann Flughafen, Bus, was auch immer, immer mit diesem Brett.
Ja, es war auch ein Lebensgefühl.
Ja, okay. Ja, es ging um die Fotos. Obwohl damals gab es auch kein Instagram, oder?
Dieses, ich bin eine Surferin, jeder kann es sehen, immer.
Ja. Also, du hast immer schon gesungen, du hast immer schon Musik gemacht und jetzt einfach mal diese 10% mehr gegeben, give 10% more. Und ich finde das schön, dass du keine Coverversion gemacht hast. Ich weiß, bei euch Musikern, da ist Coverversion, ich weiß nicht, ihr seht die anders als einfach Konsumenten. Mich langweilen Coverversionen unendlich. Ich habe fast noch nie eine Version gehört, die schöner ist als das Original. Und es mag geniale Versionen geben, überhaupt keine Frage. Aber ich brauche sie nie. Und ich gucke nie gerne Coverbands, ob die nun in der Straße spielen oder auf irgendeinem Fest. Ich finde Coverbands so langweilig und ich freue mich immer über Originalmusik. Insofern finde ich es schön, dass du quasi diese Kurve gemacht hast. Wobei ich sagen muss, ich fände es noch schöner, wenn du auf Deutsch singen würdest.
Es kommt ein Lied auf Deutsch, das ist wunderschön. Es ist, glaube ich, der Zwischenschritt, den ich noch machen muss.
Ja.
Weil ich finde, auf Deutsch zu texten, also man stellt sich ja hin, genau, und hat kein Cover davor, sondern man zeigt sich ganz so, wie man ist und was man erzählen möchte. Und das fällt mir gerade auf Englisch noch leichter. Ich finde auch, auf Englisch zu singen ist für mich melodiöser. Also es ist irgendwie kann ich es besser greifen.
Ja,
aber das habe ich fest vor und ich habe auch schon bin schon dabei, mir ein paar Themen rauszusuchen und habe ja auch damals schon Texte auf Deutsch geschrieben. Also das wird vielleicht dann das nächste Projekt werden. Ich taste mich ran.
Worum geht es in dem Song, der auf Deutsch ist?
Der ist für meinen Sohn. Geht es um, dass es okay ist, mal nicht okay zu sein. Also das ganze Bündel und das ganze Potpourri an Gefühlen und traurig sein. Und das ist, ich glaube, das Muttersein, mein Sohn kam auf die Welt und es ist halt nicht immer alles sofort so, wie man das vielleicht in der Werbung oder wie man das vorgelebt bekommt, sondern das war sehr schwierig, erstmal in diese Rolle reinzufinden. Und er hat sehr, sehr viel geweint am Anfang. Und ich habe gedacht, ich muss eine Lösung finden, sofort. Man möchte ja aufhören. Man möchte das Weinen stoppen. Aber es ist halt, es ist ein Ausdruck. Und manchmal ist es gar nicht, dass ihm was fehlt, sondern es ist einfach nur dieser Moment, den man aushalten muss. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft auch gerade möchte man diese Traurigkeit ganz oft überspielen oder sagt, alles ist okay. Und man macht sofort ein Lösungsangebot. Und ich, also Er war natürlich umsorgt. Also, aber ich glaube, es war mein Job in dem Fall, ihn auch einfach nur mal festzuhalten und Gefühle auszuhalten und nicht sofort sagen, guck mal hier, guck mal da und abzulenken, sondern einfach das Gefühl da sein zu lassen und ihn zu halten. Und in dem Lied geht es, es heißt Genau für dich gemacht. Und da geht es um die Arme, die genau dafür gemacht sind, sich gegenseitig zu halten und auszuhalten und durch diese Gefühle gemeinsam durchzugehen. Weil ich glaube, ja, so ich bin auch so sozialisiert, dass man immer versucht, sofort eine Lösung parat zu haben. Und manchmal geht es auch einfach nur darum zu sein. Ja.
Eines der wichtigsten Wörter unserer Zeit, eigentlich aushalten. Auch mal Dinge aushalten.
Ja.
A, damit die Kinder auch eine gewisse Resilienz aufbauen können, wie in deinem Beispiel. Aber auch natürlich andere Meinungen in unserer Gesellschaft. Auch mal andere Meinungen aushalten.
Mhm.
Und ich glaube, das bringt uns richtig weit voran, wenn wir das schaffen.
Ja, und auch zu sagen, hey, alles nicht so schlimm und so. Vielleicht ist es aber auch einfach mal schlimm.
Mhm.
Vielleicht ist es, muss man das aushalten, dass es gerade eben einfach nicht so rosig ist.
Ja.
Und darum geht es in dem Lied. Also es war eigentlich ein Lied ursprünglich für ihn, aber wenn man es genau betrachtet, ist es eigentlich schon auch sehr für die Eltern.
Wie geht die erste Zeile vom Refrain?
Komm in meinen Arm, ich kann dich halten an dunklen Tagen oder kalten. Wer hätte das gedacht? Meine Arme sind genau für dich gemacht.
Okay, schön. Ist ja ganz schön. Aushalten ist natürlich genauso ein Wort wie auch das Wort Dankbarkeit.
Ja, oh, das bringt einen irre weit.
Ach, darum geht's.
Oh, das reimt sich.
Dankbarkeit, das bringt mich irre weit. Das lässt sich sogar rappen am Ende. Ja, auch das ist ein Thema auf deinem Album.
Mhm.
Wann hast du für dich Dankbarkeit entdeckt, wirklich als Instrument? Irgendwann erkennt man ja auch, dass Dankbarkeit etwas mit einem ganz effektiv macht.
Hm.
Das ist so mächtig, Dankbarkeit. Ich habe es selber erst in der Pandemie entdeckt, als es mir nicht gut ging.
Hm.
Dann habe ich mich damit beschäftigt, habe Dankbarkeitstagebuch geführt und habe aber nach ein paar Tagen schon gemerkt, was das mit dir macht.
Hm.
Wie krass und überall verfügbar und kostenlos und einfach Dankbarkeit ist. Wann hast du das entdeckt für dich?
Ich habe es immer mal wieder entdeckt und dann immer mal wieder vergessen. Es kam so in Wellen, so wie das Leben eben auch einen manchmal so überspült. Aber ja, ich habe schon immer Tagebuch geführt, jetzt ein bisschen weniger leider. Ich muss das wieder ein bisschen mehr integrieren. Aber ich habe damals auch in der Studienzeit jeden Abend so 10 Dinge aufgeschrieben, die gut sind. Weil ich glaube, in einem hektischen Alltag, man ist ja auch oft so gepolt, dass man den Fokus darauf legt, wo was nicht in Ordnung ist, wo was gefixt werden muss, wo was besser werden kann, wo mehr Wachstum noch möglich ist, anstatt innezuhalten und zu sagen, das ist jetzt mal einfach in Ordnung. So passt ja nicht zu dem kapitalistischen System irgendwie, sondern einfach, dieses Innehalten ist irre schön und lehrt einem einfach auch, ich glaube, Dankbarkeit ist für mich ganz eng verknüpft mit Demut, so dem Leben gegenüber und dem Wohlstand und der Gesundheit und der Umgebung, in der wir leben können und groß werden können. Ich meine, gerade in heutigen Zeiten, wo alles auch immer mal wieder so auf dem Spiel zu stehen scheint, wird einem das ja noch bewusster zu sehen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man ein Leben führt, wie wir es hier führen dürfen. Und das setzt viel in Perspektive, dass man einfach zwar hake ich mich ein bisschen. Es ist ein großes Thema, wie du siehst. Was mir aber auf jeden Fall sehr geholfen hat, ist auch, ich habe letztes Jahr mir ein Buch gekauft, das heißt dieses 3-Minuten-Tagebuch, wo man einfach aufzeigt, wo man jeden Abend sich einfach nur 3 Minuten Zeit nimmt und aufschreibt, wirklich aufschreibt, sich nicht nur Gedanken darüber macht, sondern einen Stift in die Hand nimmt, und das verändert viel, weil das dann nochmal viel tiefer, glaube ich, sackt.
Und weil man halt so sensibilisiert wird für die Momente, für die man dankbar ist. Normalerweise gehen wir durch den ganzen Tag. Da sind vielleicht 20 Dinge, für die wir dankbar wären, aber wir wissen es in dem Augenblick nicht. Aber jedes Mal, wenn wir es spüren, gibt es positive Chemie im Kopf.
Ja, es ist Chemie im Kopf.
Und das ist Chemie im Kopf.
Ja.
Und wenn wir aber das merken, tagsüber schon, weil wir sensibilisiert sind durchs Aufschreiben abends, dann haben wir diese Chemie im Kopf, diese kleinen Ausschüttungen von, ich weiß nicht genau, was es ist, die haben wir dann mehrfach am Tag und sind einfach viel besser drauf und freuen uns viel mehr. Und das ist so einfach.
Ja, oder?
Und das ist so genial, oder?
So ein Satz oder so ein, ja, so ein Motto, unter dem man den Tag stellen kann. Also das ist auch Teil dieses Tagebuchs, dass man sich einfach morgens Gedanken macht, was ist heute mein Thema, wo lege ich Fokus drauf. Und das ist schon erstaunlich, wenn man den Fokus auf Dinge legt, wie sehr einem die auch dann begegnen.
Was war gestern Thema deines Tages?
Ja, gestern war ich ja noch im Urlaub, deswegen war ich dann nicht ganz so fleißig mit meinem Tagebuch, aber ich würde sagen, Klarheit. Ja, bin nach Hause und wollte sofort minimalistisch werden.
Ach okay, klar, die norddeutsche Klarheit, die skandinavische Klarheit, die sich durchsetzt.
Ja, ich mag diese Natur dort, ich mag diese, dass man so weit gucken kann und man sieht die Windräder in der Entfernung, aber ansonsten hat man einfach diesen weiten Blick und das befördert eine große Ruhe in mir, die ich hier in Berlin integrieren möchte. Es ist ja nicht unmöglich, es ist ein bisschen schwieriger vielleicht, aber ich glaube, mit ein bisschen Übung kann man das auf jeden Fall in sich finden.
Gab es viele Tage, an denen du dankbar warst für deine ganz besonderen roten Haare, die ja wirklich, die ja so speziell sind, fast muss man schon befürchten, dass man irgendwann sagt, ey, ich werde immer nur auf meine Haare reduziert.
Ja,
das hat noch nie einer gesagt, ne?
Nee, noch nie. Nein. Oder dass man sagt, die Rothaarige spielt auch mit. Ja,
die Rothaarige. Ja, oh, ja. Ist nicht gut, wenn du das hörst?
Ach nein, das ist ja total, ich bin ja komplett dran gewöhnt. Aber es gab auch nur mal eine Regisseurin, die zu mir kam und meinte, dich habe ich besetzt, weil ich brauchte noch einen Farbklecks. Und ich dachte, ach so, dann ist es halt, also ja. Es gab schon mal so Momente, wo ich, also dankbar im Speziellen vielleicht nicht. Also ich musste das auch erst lernen. Ich muss sagen, als Kind hatte ich das eher als negativ wahrgenommen, anders auszusehen. Okay. Und habe mir nichts sehnlicher gewünscht als glatte, schwarze Haare. Ich habe sogar mit dem Edding damals meine Haare angemalt und habe dann Ärger bekommen von meiner Mutter. Und ich wurde so ein bisschen gehänselt. Ich war auch sehr sensibel damals. Mir hat das sehr zugesetzt, nicht ganz so genauso auszusehen wie alle anderen. Guck weil das mal. Ist ja das, was man gerne möchte.
Siehst du, und heute gucken die Menschen und denken, wie, deine Haare könnten eigentlich einen eigenen Instagram-Account haben. Weißt du, also so besonders sind die eigentlich.
Ja.
Ich hätte auch gedacht, das sind Haare, die Selbstbewusstsein geben. Aber damals war offensichtlich das Gegenteil der Fall.
Naja, damals. Und dann muss man sich ja irgendwelche Arten und Weisen selber ausdenken, wie man damit umgeht. Und das befördert dann vielleicht wieder das Selbstbewusstsein. Dadurch, dass man früh lernt, sich verteidigen zu müssen dafür, wie man aussieht, hat man das auf jeden Fall vielleicht irgendwann so inne, dass man sagt, das ist jetzt so, ihr müsst damit klarkommen. Und dann wurde es ja schnell zu einem
Markenzeichen auch, kann man auch so sagen.
Kann man irgendwie so sagen, wobei ich immer denke, ein Markenzeichen ist ja etwas, was man sich so wählt. Und das ist ja... Ist das so?
Wählt man sich ein Markenzeichen?
Hatte ich immer gedacht, dass es so etwas ist. Das ist mein Markenzeichen.
Dein Firmenlogo vielleicht. Ja. Aber ich glaube, fürs Markenzeichen, nehmen wir mal an, irgendjemand hat so eine ganz krasse Nase. Das kann ja auch sein, dass das ein Markenzeichen ist. Aber das wählt man sich. Aber es bleibt trotzdem Markenzeichen.
Ja.
Das ist das Schlimme für dich. Andere bestimmen über dein Markenzeichen.
Ja, stimmt. Das habe ich gar nicht in der Hand, ne?
Nein.
Nee, und ich war dann damals ja ich habe eine Kinderserie gemacht, da war ich ja 12 Jahre alt. Und da
die
war
Kinder
ich dann,
vom Alstertal.
Genau, und da war ich die Hexe. Und das beruhte natürlich auch auf der Haarfarbe.
Bist du wegen der Haare dort genommen worden?
Vielleicht nicht nur. Nein. Also ursprünglich wurde ich genommen, die Regisseurin, das war zufällig, weil die wohnte im Ort und die brauchte ein Kind. Also ich bin auf dem Land groß geworden in Schleswig-Holstein und die brauchte ein Kind, das turnen kann. Und ich war damals sehr passionierte Turnerin. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mitspielen will. Und das war die Kinder vom Süderhof, das war die Vorgängerserie von Alstertal. Und dann hat sie mich halt mitgenommen. Und ich weiß nicht, ob die Rolle vorher schon angelegt war als Hexe, aber auf jeden Fall hat sie mich dann engagiert für die Rolle. Also
cool.
Ich war ein Kind mit dem Spitznamen Hexe, weil sie rote Haare hat.
Also
das passte dann irgendwie alles, ja.
Guck mal, so hat alles angefangen.
Zum
Glück bist du zum Turnen gegangen damals.
Ja, schon verrückt. Ich weiß gar nicht, ob ich den Weg sonst gewählt hätte, wenn die Regisseurin Monika Zinnenberg damals nicht gewesen wäre, ja.
Was hat die Monika gemacht in der Zwischenzeit? Noch irgendwelche anderen Dinge? Ist sie jemals wieder auf dich zurückgekommen?
Wir haben uns ganz lange nicht mehr gehört. Okay. Ich habe jetzt wieder Kontakt zu unserer damaligen Disponente, also Bürofrau. Die hat mich jetzt kontaktiert. Timmy. Nach irgendwie, ich weiß, ja, wie alt bin ich denn jetzt? Oh Gott. Also es war 1998. So lange ist es her.
Ja.
Aber es ist verrückt. Bei Nordbahn Nordwest ist der Oberbeleuchter immer noch der gleiche Beleuchter wie damals.
Oh, schön.
Also Das ist schon eine Filmfamilie. Auch wenn wir alle irgendwie immer weiterziehen und neue Projekte haben und unterwegs sind, bleiben irgendwie, gerade im Norden habe ich viele Leute, die ich immer wieder sehe.
Schön. Was ist aus den anderen Kindern aus dem Alstertal geworden? Auch SchauspielerInnen?
Mm-mm.
Nein? Keine? Nee. Niemand?
Also nicht von den, von dem Hauptcast nicht, aber Janina Use, die ist Schauspielerin, von, genau. Ja. Und die hat auch bei uns mitgespielt. Die ist danach zu GZSZ und dann hat sie...
Ah, stimmt.
Ja, genau, auch den Weg weiter verfolgt. Ansonsten ein ganz gemischtes Bündel. So, ich glaube, einer ist Optiker geworden. Eine habe ich letztens hier getroffen auf der Straße, die arbeitet in einem Start-up.
Ach,
also ganz, ganz wild.
Ja, ach, und hier das mit dem Ding anmalen. Deine Mutter ist ja Friseurin.
Nee, ist
die ist nicht Friseurin. Wer ist Friseurin? Wir haben doch Friseursalon da. Oder ist dein Vater Friseur? Nee, niemand ist Friseur bei euch.
Mein Vater war Vertreter für Haarschneidestelle.
Ach, wie lustig. Das hält sich jetzt aber auch
ja,
wirklich
ja,
hartnäckig.
Ja, das ist wie mit, dass mein Mann ist Schwede. Der ist das ja auch nicht Schwede, nicht wirklich. Er spricht nur fließend Schwedisch. Und meine Eltern sind Friseursalonbesitzer gewesen. Jetzt sind sie in Rente auch.
Also die haben den besessen, aber haben jemand anders eingestellt.
Genau.
Das ist ja auch interessant, dass es so gibt. Da kann man auch niemandem übel nehmen, dass das ständig verwechselt
ja,
wird.
Das
denn
stimmt.
Wer hat schon einen Friseursalon, ohne Friseur zu sein?
Das stimmt. Ja, als Haarschneidescherenvertreter.
Ja.
Und vorher Hubschrauberpilot.
Friseurin auf Schwedisch? Schöre Göre.
Davon gibt es noch schöne, so viele.
Natürlich. Und das ist kann man immer wieder drüber lachen. So, ganz zum Schluss noch einmal. Das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Das Meer.
Ah, das
gestern
Meer.
Abend.
Die Nordsee.
Ostsee waren wir gestern.
Ach, ihr wart in der Ostsee?
Ja, nicht abend. Morgens haben wir noch ein Bild an der Ostsee
schön
gemacht.
Wo wart ihr in der Ostsee?
In Damp.
Damp 2000?
Mhm.
Heißt das noch Damm 2000
so
oder heißt
damals,
das nur Damm?
Ne?
Also das hieß damals Damm 2000. Ich fand den Namen so abgefahren
ja,
immer.
Ja, total. Ich habe das Surfen gelernt damals. Genau, da waren wir ja.
Mittlerweile nur Damm.
Nur Damm, glaube ich.
Ich denke mal, Damm 2000. Ich weiß auch nicht, warum das so hieß.
Wir waren in Gut Damm. Das ist sehr
Gut
schön.
Mhm. Und der letzte Song, den du auf deinem Smartphone gehört hast, in der Playlist.
Soll ich mal nachgucken?
Ja, klar.
Warte mal, ich schau mal.
Ach, jetzt musst du ja einmal durch den halben Raum. Aber dafür lohnt es sich ja.
Was habe ich zuletzt gehört?
Flowers
Blossom von Tony.
Oh, von Tony. Wer ist Tony?
Eine Sängerin, die ich sehr mag. Und es ist ein schönes Indie-Album. Und cool. Genau, der Song macht mir immer sehr gute Gefühle.
Werde ich gleich als nächstes anhören. Ich liebe es ja, Sachen zu entdecken. Und Tony kenne ich nicht. Tony mit TH und
T-H-O
I hinten oder Y?
Y.
Tony. Aus? Mhm. Wo kommt sie her?
Das weiß ich gar nicht.
Ist ja auch völlig egal. Marleen, das
Dankeschön.
War wieder total schön.
Danke, Thies.
Danke dir für die schöne Begegnung hier. Wir sehen dich in der ARD Mediathek gerade
ja.
Mit dem Film, den es letzten Mittwoch im Fernsehen gab. Eigentlich sollten wir österreichische Familienkomödie, eine sehr niveauvolle Komödie mit wirklich sehr, sehr, sehr lustigen Szenen. Und ansonsten Nord bei Nordwest, das läuft sowieso die ganze Zeit. Dann danke dir für heute.
Dankeschön.
Und bis die Tage wieder.
Bis die Tage, ne? Mach's gut.
Ja. Und wenn es draußen
Seid
regnen
auf.
Sollte, dann brauchen wir jetzt Gummistiefel. Und die heißen auf Schwedisch Matschelatsche.
Matschelatsche, ja.
Oder aber auch Sümpfe, Strümpfe gibt's auch. Es gibt da gleich zwei schwedische Wörter. Das müssen verschiedene Dialekte sein.
Ja, ja, bestimmt. Das ist Göteborg und Schweden wahrscheinlich.
Talk mit Thies.
Das war die Folge mit Marleen Lohse. So, und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Habt ihr schon mal einen Tatortreiniger gefragt, wie man hartnäckige Flecken rauskriegt, einen Hautarzt gefragt, woran ihr merkt, dass ihr euch einen Tripper gefangen habt oder einen Informatiker um Hilfe gebeten, die Spuren eurer heimlichen Affäre auf dem Handy zu verwischen?
Es gibt ja manchmal so ein bisschen, ja, unangenehme Fragen im Leben. Und damit ihr die nicht stellen müsst, machen wir das für euch. Steffi Banowski und Anne Radatz.
Guten Tag, das ist das Flexikon.
Das Flexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme und viel zu selten gestellte Fragen des Lebens. Die können wir auch nicht beantworten, ganz klar, weil wir haben auch keine Ahnung. Aber wir sprechen mit den Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Unsere Themen gehen von praktischer Lebenshilfe, wie zum Beispiel Angst vorm Zahnarzt oder vorm Heiraten, über skurrile Bereiche wie Körpergerüche oder legale Drogen, bis hin zu deepen Fragen, wie lernt man mit dem Tod umzugehen oder noch deeper, wie bleibe ich locker beim nächsten Frauenarztbesuch.
Wir lösen die Probleme, von denen ihr gar nicht wusstet, dass ihr die überhaupt hattet, alle 2 Wochen im Flexikon, natürlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört gerne mal rein, wir freuen uns auf euch. Den Link findet ihr in den Shownotes oder ihr sucht einfach nach dem Flexikon. Die Transferleistung, die kann man ja wohl von euch erwarten. Davon gehen wir aus.